Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute am Mikrofon Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Lange schon hat sich das abgezeichnet, seit heute ist es offiziell. Markus Söder sieht seinen Platz nicht nur in Bayern. Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Ab heute ist es ein Rennen zwischen den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bayern, zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Dass der Kandidat auch wirklich Kanzler wird, das ist allerdings längst nicht mehr gesichert. Die K-Frage, die beschäftigt uns natürlich heute in dieser Sendung. Laschet und Söder, die stehen seit Monaten auch für unterschiedliche Herangehensweisen in der Corona-Politik, auch wenn der CDU-Chef unlängst ja eine Art Kehrtwende versucht hat. Inzwischen plant die Bundesregierung eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Das Ziel, mehr Einheitlichkeit in der Corona-Politik, über das Wie, wird derzeit aber noch intensiv verhandelt. Auch das gleich ein Thema in dieser Sendung. Und wir schauen nach Dresden, wo heute die AfD auf ihrem Parteitag ihr Programm für die kommende Bundestagswahl beschlossen hat. Wenn die CDU das breit unterstützt, wenn Partei, Fraktion und Mitglieder das wollen, dann will er auch, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Die sogenannte K-Frage, die sollte eigentlich bis Pfingsten entschieden werden, aber seit Tagen hat sich das schon abgezeichnet. So lange will vor allem die Unionsfraktion im Bundestag nicht mehr warten. Die Entscheidung, die soll, so hieß es heute, zeitnah fallen. Laschet hätte als CDU-Chef traditionell das Zugriffsrecht. In Stein gemeißelt ist das zwar nicht, aber trotzdem, der Ball liegt nun bei der CDU. Aus unserem Hauptstadtstudio Stefan Detjen über das heute begonnene Duell.
Am Ende eines denkwürdigen Wochenendes für die Unionsparteien stehen CDU und CSU vor einer Situation, wie es sie noch nicht gegeben hat. Die Vorsitzenden beider Parteien treten im offenen Wettbewerb gegeneinander an. Laschet und Söder würden ihren Parteien einen gemeinsamen Vorschlag für die Kanzlerkandidatur machen, war in den letzten Wochen immer wieder beteuert worden. Heute fügen sich die Erklärungen beider vor der Führung der gemeinsamen Bundestagsfraktion zu dieser Erzählung zusammen.
Markus Söder und ich haben vor dem heutigen Tag ein langes Gespräch miteinander geführt.
Das Gespräch war nicht abschließend, vom Ergebnis her.
Wir haben unsere Bereitschaft erklärt, für die Kanzlerkandidatur anzutreten.
Wir haben festgestellt, dass beide geeignet und beide bereit sind.
Keine Einigkeit gibt es auch darüber, wann und von wem nun eine Entscheidung getroffen werden soll. Laschet und Söder versicherten heute, ihr Gespräch sei freundschaftlich und respektvoll gewesen. Es sei nicht wie einst zwischen Strauß und Kohl, sagte Söder. Doch auch das weitere Verfahren wird nun zur offenen Macht- und Zerreißprobe zwischen den Schwesterparteien. Offenkundig ist, dass Laschet schnell Klarheit schaffen will. Söder dagegen spielt auf Zeit.
Wir warten jetzt einfach mal die nächsten Tage ab. Es gibt verschiedene Diskussionsebenen in den zuständigen Gremien und es gibt auch sicherlich viel Rückmeldung aus Bevölkerung und Partei. Und daraus ist dann ein Prozess, der gerinnt und der am Ende, glaube ich, zu einem guten Ergebnis führen kann.
Es sei eigentlich auch vereinbart worden, dass es keine Beschlussfassung jetzt oder einen Zählreim in einem Vorstand gebe, sagt Söder am Abend in der ARD. Laschet dagegen erklärt unmittelbar danach in derselben Sendung, dass er für morgen das CDU-Präsidium zu einer in diesen Zeit ungewöhnlichen Präsenzsitzung nach Berlin gerufen habe. Dort solle auch eine Entscheidung fallen.
Ich finde, das gerade neu gewählte Führungsgremium, und da sind alle Vereinigungsvorsitzenden drin, alle Landesvorsitzenden, das Präsidium, die Stellvertreter, der Fraktionsvorsitzende, der Bundestagspräsident, eine Menge Leute drin, die tagen morgen und die Partei wird dann eine Empfehlung aussprechen.
Erst nach der Sitzung der CDU-Spitze trifft sich morgen das CSU-Präsidium in München. Am Dienstag kommt dann die gemeinsame Bundestagsfraktion zusammen. Dort hatten sich zuletzt rund 60 CDU-Abgeordnete für eine Abstimmung über die Kanzlerkandidatur in der Fraktion ausgesprochen. Mehrere CDU-Abgeordnete hatten sich auch offen für Söder ausgesprochen. In Meinungsumfragen liegt der CSU-Chef regelmäßig weit vor Laschet, dem heute auch in einer WDR-Umfrage ein Zustimmungseinbruch in Nordrhein-Westfalen bescheinigt wurde. Laschet selbst zeigt sich dennoch zuversichtlich.
Es gibt ja viele Rückmeldungen aus den Landesverbänden. Viele Landesvorsitzende, auch Ministerpräsidenten, haben sich schon ausgesprochen, haben mich ja unterstützt. Die CDU hat einen ein Jahre langen Wettbewerb von drei Kandidaten hinter sich.
Aus dem CDU-Präsidium, das morgen tagt, hatte es bisher keine offene Unterstützung für Söder gegeben. Und der CSU-Chef hat seine Bereitschaft zur Kandidatur heute mit einem bedeutsamen Vorbehalt versehen.
Wenn die große Schwester sagt, das ist nicht ihr Vorschlag, sie hat einen anderen Vorschlag, dann ist das für uns natürlich auch ein ganz klares Signal. Dann würden wir das auch akzeptieren.
Armin Laschet muss morgen also beweisen, ob er die Führung der eigenen Partei hinter sich vereinen kann. Nur dann kann er Söder danach auf dessen Zusage festlegen.
Wir vertrauen uns auch so, dass das, was er sagt, gilt und dass die CDU sich morgen gut darauf vorbereitet.
Ohne ein klares Votum des Präsidiums für Armin Laschet dürfte der CDU ab morgen eine neue Führungskrise drohen. Für Laschet geht es deshalb jetzt um alles. Markus Söder dagegen könnte sich auf die Rolle eines starken CSU-Chefs und Ministerpräsidenten in München zurückziehen, der in Berlin bewiesen hat, dass er zu allem bereit ist und die Verantwortung ganz auf die große Schwesterpartei abwälzt, wenn es bei der Bundestagswahl im Herbst für Armin Laschet schiefgehen sollte.
Aus Berlin war das Stefan Detjen. Und wir bleiben bei der Union. Wenn ein Politiker energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion ist und gleichzeitig in mehreren Unternehmen der Energiewirtschaft tätig ist, als Beirat oder Aufsichtsrat, ist das ein Interessenskonflikt. Joachim Pfeiffer, Bundestagsabgeordneter für die CDU aus Baden-Württemberg, dem wird ein solcher Interessenskonflikt vorgeworfen. An diesem Wochenende hat er nun entschieden, er zieht sich zurück als energie- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und wird auch nicht mehr für die nächste Bundestagswahl kandidieren. Seine Begründung, unter anderem, wie er es nennt, die fraktionsinterne Beschränkung seiner Unabhängigkeit als Bundestagsabgeordneter. Und er meint damit den in der Union geplanten Verhaltenskodex. Katharina Thoms rollt den Fall für uns auf.
Schon Anfang der Woche hatte sich Joachim Pfeiffer verteidigt in einer persönlichen Erklärung auf seiner Internetseite. Er widersprach Vorwürfen in den Medien, unter anderem zu Interessenkonflikten bei seinen vielen Nebentätigkeiten. Nach eigenen Angaben hatte und hat Pfeiffer in mehr als 20 Unternehmen und Verbänden Beirats- und Aufsichtsratsposten, darunter mehrere in der Energiewirtschaft. Pfeiffer war bis zuletzt energie- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Am Wochenende nun hat Pfeiffer sich wieder schriftlich erklärt, er werde sein Amt als energie- und wirtschaftspolitischer Sprecher niederlegen und ziehe auch seine Kandidatur für die Bundestagswahl im September zurück. Seine Gründe? Geplante strengere Transparenzregeln in der Unionsbundestagsfraktion. Mit dem geplanten Verhaltenskodex würden seine unternehmerischen Tätigkeiten ausgeschlossen, so Pfeiffer in der Erklärung. Außerdem sei Pfeiffer Opfer eines Hackerangriffs geworden. Seine Persönlichkeitsrechte und die seiner Vertragspartner seien verletzt worden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI hat dem Deutschlandradio bestätigt, dass es dazu Gespräche mit Pfeiffer gegeben hat. Schon vor 3 Wochen habe er sich an sie gewandt. Ob die Daten schon veröffentlicht worden seien oder nicht, dazu konnte der Sprecher des BSI nichts sagen. Warum genau der Hackerangriff Pfeiffer zu seinem Rückzug bewogen hat, dazu hat er sich auch seinem Kreisverband in Baden-Württemberg nicht weiter erklärt. Pfeiffer hatte am Samstag aber dort in einer außerordentlichen Sitzung seinen Schritt angekündigt, so der Sprecher des CDU-Verbands Rems-Murr in Baden-Württemberg, Tom Lukas Lamprecht.
Ich kann Ihnen im Grunde genommen auch nur das sagen, was in dieser Erklärung drinsteht. Und das ist auch das, was er uns gegenüber erklärt hat. Und genau.
Sein Bundestagsmandat will Pfeiffer bis Ende der Legislatur ausüben und auch weiter Vorsitzender in seinem CDU-Kreisverband bleiben. Der Verband steht weiter hinter Pfeiffer, so Sprecher Lamprecht.
Es ist ja erlaubt oder es ist ja völlig zulässig. Also es ist ja auch Sinn des freien Mandats, dass man nebenher auch noch Tätigkeiten verüben kann. So hat er uns das auch dargestellt und das ist ja dann auch in Ordnung.
Über den Rückzug von Joachim Pfeiffer, Energie- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, war das ein Bericht von Katharina Thoms. Plötzlich soll's ganz schnell gehen. Nach zahllosen Bund-Länder-Treffen über den Umgang mit der Corona-Pandemie plant die Bundesregierung nun eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Mit anderen Worten, einheitliche Notbremse regeln, die dann nicht mehr durch kreative Lösungen in den Bundesländern verändert werden können. Der Plan steht, um Details wird noch gerungen. Ein Detail ist vor allem dem SPD-Teil der Regierung wichtig. Unternehmen sollen zu Testangeboten verpflichtet werden. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Gudula Geuter.
Die SPD hängt eine Verpflichtung von Unternehmen, ihren Mitarbeitern Tests anzubieten, hoch. So hatte sich die Fraktionsführung geäußert. Die Minister für Arbeit und Finanzen Hubertus Heil und Olaf Scholz hatten schon früher darauf gedrungen. Jetzt kündigt Heil an, die Pflicht zum Testangebot am Dienstag ins Bundeskabinett bringen zu wollen. Die Chancen für einen positiven Kabinettsbeschluss sind freilich offen. Das Argument der SPD, was bisher geschehe, reiche nicht. Tatsächlich hatte eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Umfrage unter Beschäftigten ergeben, dass aktuell 61% ein Testangebot erhalten. Laut Bild am Sonntag sehen die Pläne des Bundesarbeitsministers vor, dass Beschäftigte, die nicht im Homeoffice arbeiten, mindestens einmal in der Woche ein Testangebot bekommen. Wer viel Kundenkontakt hat oder mit Lebensmitteln arbeitet, 2-mal. Bisher gilt eine Selbstverpflichtung der Arbeitgeber. Die Bundesregierung hat eine Ziellinie von 90% gesetzt. Gleichwohl hatte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier Ende der Woche noch zufrieden gezeigt. Da betonte der CDU-Politiker:
Es ist erstaunlich, wie viel erreicht worden ist durch die freiwilligen Aufrufe der Unternehmensverbände an ihre Mitglieder in den letzten 4 Wochen. Und deshalb wünsche ich mir auch nach wie vor, dass wir mit einer freiwilligen Lösung diese Erfolge erreichen können.
Nun will die SPD strengere Regeln durchsetzen, indem sie die Unternehmerpflicht mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes verknüpft. Diese will die Bundesregierung am Dienstag im Kabinett auf den Weg bringen. Noch wird auf mehreren Ebenen verhandelt. Und zwar im Bundestag nicht nur mit den Koalitionsfraktionen der CDU, CSU und SPD, sondern auch mit der Opposition. Für ein beschleunigtes Verfahren im Parlament ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Nur die AfD schließt aus, mitzugehen. Inhaltlich zeigt sich die FDP kritischer als Grüne und mindestens Teile der Linken. Fraktions- und Parteichef Christian Lindner kritisierte gestern die Formulierungshilfe der Bundesregierung. Das Papier, das unserem Hauptstadtstudio vorliegt, sieht umfangreiche Einschränkungen unmittelbar per Gesetz vor. Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tages-Inzidenz von 100 für mehr als 3 Tage überschritten wird. Im Fall dieser sogenannten Notbremse sollen nach bundeseinheitlichen Regeln scharfe Kontaktbeschränkungen gelten. Der Einzelhandel soll geschlossen bleiben. Für Ausnahmen wie Lebensmittel, Blumen oder Buchläden sollen Kundenbeschränkungen gelten. Modellprojekte wären damit faktisch unterbunden. Ab einer Inzidenz von 200 wären Schulen zu schließen. Besonders umstritten ist eine Ausgangssperre, die nur wenige Ausnahmen zulässt. Gegen sie wendet sich die FDP, aber auch, neben anderen, Teile der Unionsfraktion. Das Papier sieht auch eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung vor. Hier verlangen SPD und FDP, dass der Bundestag solchen Verordnungen zustimmen muss. Auch mit den Ländern wird weiter mit dem Ziel breiter Zustimmung verhandelt. Deutlich kritisch zeigte sich der Deutsche Landkreistag. Dessen Präsident Reinhard Sager sprach von einem in Gesetz gegossenen Misstrauensvotum gegen Länder und Kommunen.
Die Debatte um die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes, das war ein Beitrag von Gudula Geuter. Im vergangenen November in Kalkar, da konnte man eine zutiefst gespaltene AfD erleben. Und eine solche Vorstellung, die sollte sich beim Bundesparteitag in Dresden an diesem Wochenende nicht wiederholen. Dort hat die Partei heute ihr Wahlprogramm für die anstehende Bundestagswahl beschlossen. Größere Verwerfungen sind ausgeblieben. Von Geschlossenheit kann aber auch keine Rede sein, wie Volker Fintermer berichtet.
2 Tage stritt die AfD über ihr Wahlprogramm, das am Ende nach über 170 Änderungsanträgen einstimmig angenommen wurde. Aber hinter dem Slogan Deutschland aber normal verbirgt sich ein Konvolut an Forderungen, das in fast allen Punkten ein absolutes Kontrastprogramm zu den anderen Parteien und da besonders den Grünen darbieten soll, um die Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Aber immer wieder kam es bei der Beratung zu Szenen, die deutlich machten, dass die AfD in wichtigen Fragen nicht geschlossen dasteht, sondern nach wie vor 2 unterschiedliche Lager repräsentiert. Etwa auch in der Frage der Corona-Tests, zu denen es zwar schon zuvor eine Resolution gab, die in der Programmdebatte aber nochmal eine Rolle spielen sollten.
Durch den PCR-Test wird hier Politik nach Beliebigkeit gemacht. Es werden die Anzahl der Tests hochgefahren, wenn man einen höheren Inzidenzwert braucht. Dann wird wieder der Lockdown dekretiert. Wir brauchen die Freiheit für unser Volk, für unsere Wirtschaft. Und wir müssen aufhören mit diesem Schwachsinn,
forderte etwa ein Delegierter. Und die darauffolgende Mahnung eines weiteren Parteimitglieds blieb in der anschließenden Abstimmung jedoch ohne Wirkung.
Wir können nicht behaupten, dass es sich bei der PCR um keine bewährte wissenschaftliche Diagnosemethode handelt. Die PCR wird in der Virusdiagnostik seit Jahrzehnten angewendet. Wenn wir das jetzt so reinschreiben, machen wir uns leider lächerlich.
Und so bleibt am Ende ein Programm mit vielen Widersprüchen stehen, mit dem man jetzt in den Wahlkampf ziehen möchte. Und es war, wie überraschend oft auf diesem Parteitag, der Thüringer Landeschef Björn Höcke, der das sogleich als einen großen Erfolg feierte.
Und was besonders augenfällig war, war die neue Harmonie in unserer Partei. So habe ich es zumindest empfunden. Wir haben wirklich konstruktiv gestritten. Wir haben uns aufeinander bezogen. Manchmal hart in der Sache, aber mäßig im Ton.
Aber mit dem gemäßigten Ton war es nach der Programmdebatte schnell wieder vorbei. Denn es war auch Björn Höcke, der auf die Wiedereinsetzung von Roland Hartwig als dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz drängte und sich damit auch durchsetzen konnte, obwohl Hartwig vom Bundesvorstand der Partei abgesetzt worden war. Und da war sogleich wieder eine ganz andere Melodie vom rechtsextremen Thüringer Landesvorsitzenden zu hören. Die vom Meutenlager bestimmte Mehrheit im Bundesvorstand verwendet zu viel Energie
in den Entzug von Mitgliederrechten, zu viel Energie in die Absetzung von verdienten Mitstreitern, zu viel Energie in machtpolitische Spiele. Energie, die an einem anderen Ort viel besser angebracht ist. Die nehme ich gegen die, liebe Freunde, die unser geliebtes Deutschland jeden Tag ein wenig weiter auflösen wie ein Stück Seife unter einem lauwarmen Wasserstrahl.
Da hat sich auf diesem Parteitag womöglich auch eine Zeitenwende angekündigt. Und das war vielleicht auch Höckes erster Aufschlag, um bundespolitisch ein noch stärkeres Gewicht in der Partei zu bekommen. Die Tage von Jörg Meuthen sind für ihn schon gezählt. Und tatsächlich hat sich Meuthen außer in der Begrüßungsrede und einer Gegenrede zum beschlossenen EU-Austritt Deutschlands nicht mehr wirklich in die Programmdebatten eingemischt. Aus zeitlichen Gründen kam es nicht mehr zu dem zweiten Antrag gegen Meuthen, der die Amtszeit der Bundesvorstandsmitglieder auf 3 Wahlperioden beschränken sollte. Aber das spielte faktisch auch schon keine Rolle mehr, zumal Meuthen selbst schon angedeutet hatte, eventuell im Herbst gar nicht mehr antreten zu wollen. Offen ist nach wie vor die Frage nach den Spitzenkandidaten. 2 sollen es werden, das steht fest. Das letzte Wort sollen die Mitglieder haben. Wobei Co-Parteichef Tino Chrupalla zumindest aus Sicht der Ostverbände schon als gesetzt gilt.
Über den AfD-Parteitag in Dresden hat für uns Volker Findhammer berichtet. Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ist eine wachsende Herausforderung. Die wachsende zeitliche Distanz, immer weniger Zeitzeugen, die das Grauen überlebt haben, und eine wachsende Bereitschaft, dieses Grauen als Episode in der Geschichte vergessen oder verharmlosen zu wollen. Heute wurde der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald in der Nähe von Weimar vor 76 Jahren gedacht. Mindestens 56.000 Menschen wurden dort getötet. Wolfgang Henschel berichtet.
Die Staatskapelle Weimar lieferte die musikalische Begleitung der Gedenkveranstaltung im Deutschen Nationaltheater, allerdings per Videoaufzeichnung. Auch Gäste waren fast keine zu dem Gedenken geladen wegen der Corona-Pandemie. Selbst von Überlebenden der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora wurden nur Videobotschaften eingespielt, wie etwa von der Ungarin Eva Fahidi Pustai. Sie entdeckte nach eigenen Angaben den wirklichen Grund, warum sie das KZ Grauen überlebte.
Weil ich darüber mein Leben lang reden muss ich vor allem der Jugendlichen, weil sie keine Erfahrung haben. Und das Wichtigste, was man für die Gesellschaft tun kann, ist, dass man den Hass aus dem Leben schafft.
Auch der Überlebende Ivan Ivanyi machte deutlich, dass es wichtig ist, jungen Menschen von heute zu erklären, dass sie sich für eine Welt ohne Hass und Rassenwahn einsetzen müssen.
Was geschehen wird, das mögen unsere Enkelkinder und unsere Urenkel in Deutschland und überall auf der Welt entscheiden.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief dazu auf, die Erinnerung an die im KZ Buchenwald verübten Verbrechen zu bewahren. 56.000 Menschen starben in dem Lager.
Es sind auch die Umstände, unter denen Menschen in Buchenwald entrechtet, ausgebeutet, gequält und getötet worden sind. Es ist die Umkehr aller Werte, die Perversion des Rechts, der Moral und der Menschlichkeit.
Steinmeier verwies darauf, dass das KZ Buchenwald in der Nähe von Weimar und Schloss Ettersburg errichtet wurde, dem Hort der deutschen Klassik und einem Hort der Hochkultur.
Deshalb, meine Damen und Herren, sollten wir nicht vergessen und auch nicht vergessen wollen, was hier geschah. Denn wer sich nicht mehr daran erinnert, was geschehen ist, der hat auch vergessen, was geschehen kann.
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte, Forderungen, einen Schlussstrich unter die NS-Untaten zu ziehen, würden lauter. Diesen Forderungen müsse man einen klaren, humanistischen Kompass entgegensetzen.
Wir werden die Erinnerung nicht in ein Museum überstellen können. Es muss lebendige Form der Auseinandersetzung für uns im Tagesgeschäft sein.
Vor Beginn der Gedenkfeier wurde vor dem Deutschen Nationaltheater eine sogenannte verschwindende Wand öffentlich gemacht. Eine Kunstinstallation, die aus 6.000 Holzklötzchen besteht. Darauf eingraviert sind Zitate von Überlebenden der Konzentrationslager. Alle, die an der Wand vorbeigehen, können sich ein Klötzchen mitnehmen. Das Angebot kam bei den Passanten gut an, wie etwa bei dieser Frau.
Vor allen Dingen die Idee, dass man es mitnehmen kann, die Sprüche sich zu Hause hinstellen kann und damit die Mauer eingerissen wird. Ja? Und tolle Sache.
Die Wand verschwindet jetzt nach und nach, aber die Botschaften der Überlebenden werden weitergetragen. Am Nachmittag legten Bundespräsident Steinmeier, Ministerpräsident Ramelow und Landtagspräsidentin Birgit Keller in der Gedenkstätte Buchenwald-Krenze nieder.
Heute vor 76 Jahren wurde das Konzentrationslager Buchenwald befreit. Von der Gedenkfeier hat für uns Wolfgang Henschel berichtet. Und wir schauen in den Iran. Von einem Zwischenfall ist bislang die Rede, den es dort heute Nacht in einer Atomanlage in der Provinz Isfahan gegeben hat. Dort wurden erst gestern neue Zentrifugen zur Anreicherung von Uran in Betrieb genommen. Offenbar gab es Probleme mit dem Stromnetz in Teilen der Anlage. Laut Behördenangaben sei keine Radioaktivität ausgetreten. Was aber genau passiert ist, ist bislang immer noch unklar. Teheran macht inzwischen Terroristen für den Zwischenfall verantwortlich. Karin Senz fasst die vorhandenen Informationen zusammen.
Der Chef der nationalen Atomenergiebehörde Salehi sprach von nuklearem Terrorismus. Die internationale Gemeinschaft und die Atomenergiebehörde in Wien müssten sich mit den Tätern befassen, forderte er. Man behalte sich aber vor, auch selbst gegen sie vorzugehen. Ein israelischer Sender berichtete, es handle sich um einen Cyberangriff des israelischen Geheimdienstes Mossad auf die Urananreicherungsanlage. Am Morgen erklärte der Sprecher des zivilen iranischen Atomprogramms Kamal Wandi, es habe einen Zwischenfall in einem Teil des Stromverteilernetzes in Natanz gegeben. Dadurch sei der Strom ausgefallen. Es sei aber niemand verletzt worden und auch zu keiner Verschmutzung gekommen. Um welche Art Zwischenfall es sich handelt, blieb unklar, wie auch das Ausmaß des Schadens. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Iran Sabotage in Natanz ausgesetzt sieht. Salehi erzählte erst gestern Abend im Staatsfernsehen, dass der Feind dort vergangenen Sommer eine Halle mit Zentrifugen in die Luft gesprengt habe. Aktuell laufen in Wien Gesprächsrunden, um das internationale Atomabkommen wiederzubeleben. Israel lehnt das ab.
Das waren Informationen von Karin Senz. Und zum Ende dieser Sendung gibt's jetzt wie immer die Presseschau. Heute von Ingrid Tramm und gelesen von Jan Kämmerer.
Dominierendes Thema in den Kommentarspalten ist die Frage, wer Kanzlerkandidat der Union wird. Die Stuttgarter Nachrichten stellen fest, nun ist die Katze aus dem Sack. Nach Monaten voller Andeutungen und Symbolbildern hat CSU-Chef Markus Söder nun auch ganz offiziell erklärt, Kanzlerkandidat der Union und damit auch der Bundeskanzler nach Angela Merkel werden zu wollen. Doch noch immer ist unklar, wie das nun offiziell bestätigte Duell zwischen ihm und CDU-Chef Armin Laschet entschieden werden soll. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert, Söder blieb auch nichts anderes mehr übrig. Viel zu lange hatte er CDU und CSU mit vagen Andeutungen auf die Folter gespannt. Hätte er sich jetzt einfach mit einem »Machst du, Armin« aus dem Rennen verabschiedet, wäre Söder als selbstverliebter Spieler in die Parteigeschichte eingegangen. Für die Heilbronner Stimme steht indes fest, eigentlich ist es ganz einfach. Wenn beide tatsächlich übereinstimmen, dass der aussichtsreichere Kandidat ins Rennen gehen soll, kann der Kanzlerkandidat der Union nur Markus Söder heißen. Auch die Neue Osnabrücker Zeitung meint, den Sieger schon zu kennen. In der Unionsfraktion bangen viele Abgeordnete um ihre Wiederwahl, sollte Laschet dennoch antreten wollen und das erwartet schlechte Ergebnis holen. Deshalb werden Fraktion und Parteivorstand versuchen, einen Weg zu finden, wie er mit möglichst wenig Gesichtsverlust die Rolle rückwärts schafft. Ansonsten könnten die Schwarzen bei der Wahl ihr grünes Wunder erleben und mit Laschet nur den Vizekanzler stellen. Die Neue Presse aus Coburg kritisiert, der Franke pokert hart und Laschet hält mit dem Mut des Desperados dagegen. Dabei hatte der bayerische Ministerpräsident in der Vergangenheit gebetsmühlenhaft beteuert, sein Platz sei in Bayern. Mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie leistet sich die Union ein unsägliches politisches Theater. Mit dem Parteitag und dem Wahlprogramm der AfD befasst sich der Kölner Stadtanzeiger. Deutschland, aber normal, ist der zentrale Slogan der AfD für die Bundestagswahl. Das klingt harmlos und das soll es auch. Normal kann alles sein, in unterschiedlichen Abstufungen der Radikalität. Die AfD ist noch unberechenbarer geworden, auch für ihre eigene Spitze. Die Partei mag sich normal finden, harmlos ist sie auf keinen Fall. In der Nürnberger Zeitung heißt es, Konservativ interpretiert die AfD in dem Sinne, dass die Zeiten früher halt besser gewesen seien. Deutschland raus aus der EU, zurück zur Atomkraft, ein Bekenntnis zu den Traditionen der Bundeswehr etc. Das sind weniger konservative, sondern im Wesentlichen Anti-Merkel-Positionen. Dafür gibt es, wenn nicht gerade eine akute Staatskrise hinzukommt, Zustimmungswerte, wie sie die AfD eben derzeit bekommt.
Und das war die Presseschau, gelesen von Jan Kämmerer. Vielen Dank, und das waren die Themen des Tages im Deutschlandfunk. Hier folgt jetzt im Anschluss, wie immer sonntags, das Sportgespräch. Mein Kollege Maximilian Rieger spricht dort über das Thema Langzeitfolgen von Corona für Sportler. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.